Liebe Geschwister, die Bibel ist doch ein wirklich lebensnahes Buch, denn sie gaukelt uns keine heile Welt vor. Gleich am Anfang redet Gottes Wort von Lüge, Mord und Totschlag. Es redet davon, dass der Mensch für den anderen Menschen ein Wolf werden kann, ihm vielleicht alles nehmen möchte, sogar das Leben. Und nein, es sind keine Geschichten, wie es vielleicht mal gewesen sein könnte, sondern Geschichten von Menschen, wie er von Anfang an war und bis heute ist. Eine Welt, in der es gilt, zu fressen und gefressen zu werden. Was läuft da eigentlich ab unter uns? Immer wieder neu und anders, aber im Grunde doch immer wieder gleich. Hat es wohl etwas mit Neid oder mit dem Angstgefühl zu kurz zu kommen zu tun? Ist es das heimliche Aufpassen, das misstrauische Beäugen, ob es der andere nicht viel besser, viel leichter, viel schöner hat? Oftmals fängt es ganz leise im Stillen an und bricht sich dann Bahn in hellem Zorn, wenn vielleicht etwas offensichtlich Ungerechtes geschieht. Aber auf der anderen Seite, wir alle haben doch Gefühle, sind ausgestattet mit einer Gefühlspalette, die viele Schattierungen und Farbnuancen hat. Zuneigung und Abneigung, Freude und Trauer, Mut und Angst, Sanftmut und Wut, Zärtlichkeit und Eifersucht und so weiter. Gefühle, mit denen wir mehr oder weniger zu kämpfen haben, die aber unserem Leben doch auch irgendwie Würze geben. Nicht selten sind sie die Basis auch für unsere scheinbar vernünftigen Entscheidungen. Denn wer nicht mitfühlen kann und auf alles verkopft reagiert, wird schnell als gefühlskalt und unmenschlich verurteilt. Ja, und vielleicht sogar zu Recht. Ohne Gefühle können wir nicht leben. Aber sie können auch eine große, große negative Macht haben und uns beherrschen. Bis hin zu einem verdorbenen Lebensverhältnis mir selbst gegenüber und auch zu den Menschen um mich herum. Der Predigttext für den heutigen Sonntag erzählt uns von einem Wechselbad der Gefühle. Es ist die Erzählung der beiden Brüder Kain und Abel. Hören wir die Geschichte über die ersten Menschenkinder, wie sie uns im ersten Buch der Bibel im 4. Kapitel überliefert ist. Ich lese die Verse 1 bis 16. Der Text trägt die Überschrift Kains Brudermord. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird's mir gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer kein Tod schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten. Am Schluss der Schöpfungsgeschichte über die Welt und die Menschen heißt es, siehe, es war sehr gut. Und das wollte Gott auch, dass es gut wird und auch gut bleibt. Aber seit dem Sündenfall von Adam und Eva leben wir nicht mehr im Paradies. Diese beiden Menschen wurden, weil sie kein Einsehen hatten, keine Buße taten, hinausgestoßen und müden wurden ihnen vorausgesagt. Dennoch, Gott gab nicht auf, sondern schrieb seine Geschichte mit ihnen weiter. Zwei Kinder wurden ihnen geboren. Kain, der Erstgeborene, der umjubelte, ich habe einen Mann gewonnen, mit Hilfe des Herrn, heißt es. Vielleicht dachte Eva, weil Gott erklärt hatte, dass der Nachkomme der Frau den Kopf der Schlange zertreten würde, dass Kain dieser Nachkomme wäre. Den Zweitgeborenen nannten sie Abel und das bedeutet so viel wie Hauch oder Nichtigkeit. Möglicherweise war der Name Abel Ausdruck ihrer Enttäuschung, dass Kain sich nicht als der verheißene Erlöser erwies. Kain, der Erstgeborene, also ein Mann und neben ihm Abel, ein Hauch, eine Nichtigkeit. Gottes Wort berichtet uns nichts weiter über ihr Miteinander als Kinder oder Jugendliche. Aber ich bin versucht zu spekulieren, ob es nicht doch für Kain ein herrliches, ein erhabenes Gefühl war, neben sich keinen Konkurrenten zu wissen, sondern ein Nichts. Beide wuchsen heran, der eine ein Ackermann, der eine ein Schäfer. Erstaunlich finde ich, dass es heißt, nach etlicher Zeit brachten beide dem Herrn ein Opfer. Kain von den Früchten des Feldes und Abel von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Gott selbst hatte aber doch die Opferordnung, so möchte ich sie mal hier nennen, erst im dritten Buch Mose in Kraft gesetzt. Bleiben wir hier einen Moment stehen und blicken noch einmal auf Adam und Eva. Gott bekleidete sie nach dem Sündenfall mit Röcken von Fell. Die selbst gebastelte Schürze aus Feigenlaub reichte also nicht. Tiere mussten sterben. Obwohl nicht direkt die Rede von einem Opfer war, wird in dieser Handlung erstmals ein wichtiger Grundsatz deutlich. Der zum Sünder gewordene Mensch kann nur aufgrund des stellvertretenden Todes eines unschuldigen Tieropfers und wir wissen um das endgültige Opfer Christi vor Gott bestehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Adam und Eva werden das verstanden haben und auch Kain und Abel werden das zweifellos von ihren Eltern gehört haben. Kain hatte also denselben Kenntnisstand wie Abel. Aber er brachte ein Opfer von den Früchten des Feldes, aus dem Erdboden, der bei Adam noch verflucht wurde. Bis hierher könnte das wohlgefällige Tieropfer der alleinige Aspekt sein, der Licht in diese Geschwistergeschichte bringt, denn es heißt ja, und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Aber in Hebräer 11,4 lesen wir, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Der Glaube, den einzig wahren Gott anzuerkennen, war für das Volk Gottes im Alten Testament genauso entscheidend wie im Neuen Testament. Bereits unmittelbar nach dem Sündenfall in der ersten Verheißung Gottes an den Menschen fällt auf, dass Gottes Gnadenbund eine bestimmte Antwort des Menschen erfordert, Glaube. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, weil er ein Leben im Glauben führte. Noah wurde aufgrund des Glaubens ein Erbe der Gerechtigkeit. Und angemerkt sei, auch er opferte im ersten Buch Mose, Kapitel 8, also vor den Opferordnungen im dritten Buch Mose, von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln. Abraham, ein außergewöhnliches Beispiel eines Gläubigen im Alten Testament, der als Vater aller Gläubigen in die Geschichte einging. Sarah, Isaak, Jakob, sie alle glaubten Gott und vertrauten seinen Verheißungen. In dem Psalm wird der Glaube auf vielerlei Weise dargestellt. Die Propheten riefen ihre Zuhörer immer wieder dazu auf, wieder zum Glauben an den Gott Israel zurückzukehren. Zu einem Glauben, der sich beweisen sollte in wahrer Buße, in der Abkehr von Götzen, im Ringen um Gerechtigkeit, in der Liebe zu den Hilfsbedürftigen und im wahren Gottesdienst. Durch den Glauben. Und hier kommt meines Erachtens bei Abel beides zusammen. Das stellvertretende Opfertier für die Schuld und Sünde, das im Glauben in der persönlichen Beziehung zu Gott gebracht wurde. Kain hatte in dieser Sache wohl seine eigene Meinung. Er wollte Gott durch seine eigene Gerechtigkeit, durch sein eigenes Tun günstig stimmen. Das Opfer, das er darbrachte, verleugnete, dass die menschliche Natur böse ist. Ich sag's mal spitz, er gab wohl das Erstbeste, aber nicht das Erste und Beste. Der Moment, der jetzt kommt, ist wohl der gefühlsmäßige Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Hier entfaltet sich in der Person Kains das Wesen des rebellischen Menschen. Dieser finster gesenkte Blick ist Ausdruck einer gestörten Beziehung. Indem ich den Blickkontakt vermeide, bin ich allein mit meinem Zorn und lasse mich in meinen finsteren Gedanken nicht stören. Hinter dem Zorn verbirgt sich der Neid und hinter dem Neid steht der Stolz. Und im geistlichen Stolz gibt es kein Gefühl mehr für die Sünde. Es sind jene Gifttropfen, die gesteigert das ganze Leben zerstören können, alles Gute und alle Güte im Menschen. Und Gott spricht ihn an und sagt zu Kain: Wenn du fromm bist, dann kannst du frei den Blick erheben. Wenn du eine Gottesbeziehung hast, dann kannst du das. Gott spricht ihn an, hält ihn einem Spiegel vor. Ich möchte mal versuchen, diesen Vers wie folgt zu umschreiben. Ich sehe dich. Ich sehe, was in dir vorgeht. Sei nicht so verschlossen. Schau auf zu mir. Du lebst nicht frei, nicht ehrlich, nicht zufrieden. Tu's nicht. Folge jetzt nicht deinem beleidigten Stolz und deinem Zorn. Das führt dich nur weiter in die Einsamkeit, weg vom wahren Leben. Das kann kein gutes Ende nehmen. Denn die Sünde ruht vor deiner Tür. Nach dir hat sie verlangt. Du aber herrsche über sie, sagt der Herr. Kain wurde zur Entscheidung gerufen. Ja, es wurde ihm sogar sehr deutlich gemacht, dass es nicht nur um eine moralische Entscheidung geht, sondern um den Kampf zwischen zwei Reichen. Der fortwährende Kampf zwischen Gut und Böse. Auch wir erleben solche Stunden und hier muss es gar nicht um Mord und Totschlag gehen. Das sind doch erschreckende Stunden. Aber gerade in ihnen dürfen und müssen wir aufschauen. Und da gibt es dann nur eins, den Hilferuf. Herr, hilf mir, ich bin zu schwach. Herrsche du über die Macht der Finsternis, die nach mir verlangt. Denn du hast der Schlange den Kopf zertreten. Ja, Gott will uns helfen, dass wir unsere gesenkten Häupter wieder aufrichten und frei nach vorne blicken können. Gott will unseren aufrechten Gang und den freien Blick als Kennzeichen seiner Geschöpfe, die von der Gnade des Schöpfers wissen und befreit leben. Er selbst will den Teufelskreis vom Kampf um Anerkennung und Liebeserweis durchbrechen, denn er steht auf unserer Seite. Aber Kain reagiert nicht drauf. Trotz der empfangenen Gottesoffenbarung war er vom Angesichte Gottes weggegangen, ohne sich vor ihm gebeugt zu haben. So ist das meist mit der Wut. Wenn sie erst mal da ist, hilft kaum noch ein gutes Wort. dann ist diese böse Kraft oftmals so stark, dass sie kaum zu bändigen ist. Vor Gott hatte Kain sich mit seinem Opfer nicht zu rechtfertigen vermocht. Nun rechtfertigte er sich selbst vor seinem Bruder durch die Faust. Aber da kam und kommt immer wieder diese ergreifende Gottesfrage, die seitdem kein Mittel im Gewissen aller Kains zum Schweigen bringt, es sei denn, dass es völlig vergiftet ist. Wo ist dein Bruder Abel? Was hast du getan? Gott wusste ja genau, was mit Abel passiert ist. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Das ist etwas, was auch wir stets bedenken sollten, wenn wir irgendwelche heimlichen Dinge oder Sünden haben. Wir sollten uns ihn lieber hier auf der Erde stellen, weil sie ohnehin eines Tages ans Licht kommen werden. Gott kennt sie ja schon. Und darum sollten wir mit ihm wirklich darüber sprechen. Kain bekommt erneut eine Chance, über seine Schuld nachzudenken, sie zu bekennen. Aber er antwortet nur: Soll ich meines Bruders Hüter sein? Oder anders gesagt, braucht denn der Hirte einen Hirten? Und diese Frage ist über die Menschheit hin Ausrede geblieben, um die Augen zu verschließen vor dem Leid, vor den Hilferufen, die uns belasten, und sogar vor dem Unrecht, das wir vielleicht an anderen begehen. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Mir hilft ja auch keiner, heißt es vielleicht. Oder die sind ja selbst dran schuld. Oder der hat mich schließlich provoziert. Immer wieder der Versuch, sich aus der Verantwortung zu ziehen, weil man mit sich selbst ja genug zu tun hat. Kain war nicht seines Bruders Hüter, sondern seines Bruders Mörder. Er kam auch durch seinen tiefen Fall nicht zur Erkenntnis seiner wieder göttlichen Herzensgesinnung. Kain fand nicht jenen Weg innerlicher Beugung, der zur vergebenden Gnade und zur Erneuerung des Lebens führte. Die Leiche war zwar verscharrt, aber die blutgetränkte Erde spricht eine Sprache, die Gott hört, und das hat Folgen. Die Stimme deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan hat und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Sollte es so sein, dass sobald der Mensch das Band zwischen sich und Gott zerreißt, auch Gott das Band zwischen Mensch und Erde zerreißt? Sie aufhört, ihm eine Segensquelle und Ruhestätte zu sein. Adam und Eva verloren zwar das Paradies, als sie schuldig wurden und sich von der innigen Gemeinschaft mit Gott trennten, denn verflucht wurden nur die Schlange und der Erdboden. Jetzt aber trifft der Fluch den Menschen Kain. Mit Kain beginnt die unnormale Möglichkeit eines Lebens unter dem Fluch Gottes. Im ganzen Alten Testament gibt es keinen Fluch mehr über einen Menschen, bei dem Gott der Fluchende ist. Sein Fluch über den Menschen ist doch wohl die größte Schrecklichkeit überhaupt, weil er eine absondernde und aussondernde Kraft hat. Der Verfluchte steht außerhalb der Gemeinschaft. Der Acker soll dir hinfort nicht den Ertrag geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde, heißt es weiter. Gott vergilt nicht Mord mit Tötung, und doch straft er durch das Leben, indem Kain unstet und flüchtig, ziellos und gottlos durch die Lande irrt und somit das Leben zur Strafe wird. Denn mit der Schuld zu leben kann viel schlimmer sein als der Tod. Und plötzlich fürchtet sich der starke, gewalttätige Kain vor der Einsamkeit und vor der Gewalt. Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Kain hat seinen Bruder erschlagen und nun bedauert er sich selbst. Er redet nicht von seiner Schuld. Abel kommt in seinen Worten nicht vor. Er redet von der Strafe und darunter bricht er zusammen. Und Kain bittet Gott um Milde. Und das ist so absolut erstaunlich. Auch wenn nun Kain als Flüchtling ohne Gottes Nähe leben wird, so will Gott kein doch nicht, so will Gott kein doch vor der Gewalt, die er selbst an Abel angewandt hat, schützen, ihn nicht völlig aus seiner Hand geben. Vielleicht, weil Auge um Auge und Zahn um Zahn noch lange keinen Frieden schafft. Nein, wer kein Tod schlägt, soll siebenfältig gerecht werden. Das Nein Gottes fast am Ende dieser Geschichte ist das klare Nein Gottes in der Bibel. Es ist das klare Nein Gottes zur Tötung Kains. In einer Welt, in der Finsternis, Gewalt und Totschlag eingezogen sind, die ja ursprünglich einmal sehr gut war, macht Gott ein sichtbares Gnadenzeichen an Kain. Eine Rechtfertigung desjenigen, der wider Gottes Gebot gehandelt hat. Eine Rechtfertigung des Mörders durch Gottes Gnade. Auch hier noch wollte Gott ihm keinen Weg aus der Verstrickung zeigen, ohne die Schuld zu bedecken oder wegzunehmen. Er musste weiterleben und sich mit ihr auseinandersetzen. Er musste den Stein, den er geworfen hatte, wieder aufnehmen und weiter bearbeiten. Dem Neid, der Gleichgültigkeit, dem Zorn und der Wut, der Scham und der Angst setzt Gott etwas entgegen, das glaubende Menschen nur als ein wunderbares Geschenk kennen. Seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Gott will aus dem Teufelskreis herausführen und er führt auch heraus, aus dem der Mensch sich selbst nicht befreien kann. Die Hände seiner Gnade sind ausgestreckt. Diese Gnadenhände hielten dennoch damals Kain mit seinem schuldbeladenen Leben und sie halten auch uns heute, weil stellvertretend das unschuldige göttliche Blut Jesu zum Himmel schreit oder sagen wir es anders, jeden von uns freispricht. Freispruch für jeden, der es glaubend annimmt. Aber Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Die Erde getränkt mit dem Blut des Bruders kann wohl nicht mehr Heimat sein. Wenn auch der Name Not Elend oder Heimatlosigkeit bedeutet, so wird aus Kain, dem vom Ackerbodenen vertriebenen Bauern, ein Städtegründer. Und von seinen späteren Nachkommen gehen geistig gesehen die großen kulturellen und zivilisatorischen Fortschritte aus. Die Viehzucht, die über die Jahrtausende den Menschen Wohlstand brachte. Die Musik, die das Gemüt der Menschen erfreut. Das Metallhandwerk. Pflüge und Sensen zum Ackerbau und zur Ernte. Hämmer, Äxte und Sägen zum Bauen. Werkzeuge und Maschinen. Schere und Nadeln zum Nähen und Stricken. Messer, Pfannen und Herde zum Kochen. Instrumente zum Heilen. Aber auch Schwerter, Speere, Gewehre, Kanonen und Bomben zum tausendfachen Töten. Es ist und bleibt eben auch, bis unser Herr wiederkommt, die Geschichte der Menschen jenseits von Eden, jenseits einer Gottesbeziehung. Ich sagte am Anfang, die Bibel ist ein lebensnahes Buch, denn sie gaukelt uns keine heile Welt vor. Aber ihre Botschaft geht Gott sei Dank viel weiter. Sie sagt uns, was das Wichtigste ist. In den Augen Gottes bist du, bin ich, sind wir wertvoll, so wertvoll, dass er seinen eigenen Sohn für uns gab. Er hat eine Schwäche für Schwache. Und wenn er uns ein treffendes Bild von unserem Zustand als Sünder zeigt, dann soll uns das nicht klein und hässlich machen, sondern unser Wohl bewirken. Es soll uns zur Umkehr, zur Veränderung führen, zum Glauben an unseren Herrn Jesus Christus und damit auch zu ewiger Freude. Wohl dem Menschen, in dessen Gewissen Gott mitreden darf. Ich möchte beten. Lieber Vater, mach uns zu Verbündeten des Lebens. Lass uns nicht Komplizen des Todes sein. Nicht in Gedanken, nicht in Worten, nicht in Taten oder Unterlassung. Mach uns frei von Vorurteilen und Feindbildern. Lass uns auch in Menschen, die anders sind, als wir dein Ebenbild entdecken. Auch in den Fremden, auch in unseren Gegnern. Lieber Herr, schreib uns deine Liebe, deine Fürsorge für das Leben ins Herz. deine Freiheit da zu sein für die, die uns brauchen. Mach uns frei von der Sorge, wir könnten zu kurz kommen. Und wenn du uns fragst, wo ist dein Bruder, wo ist deine Schwester, dann lass uns nicht schweigen und ausweichen. Dann lass uns antworten, hier sind sie und hier sind wir. Lass uns in unserem Leben Geschichten schreiben, in denen Kain und Abel einander umarmen. Geschichten, wie du sie uns vorgelebt hast, lieber Herr. Amen.